Der Zug kam aus einem Tunnel heraus und hinter dem Tunnel war die Strecke weg. Das heißt also, die Lokmannschaft hatte überhaupt keine Chance, das in irgendeiner Form zu erkennen. Und um dieses Ereignis ranken sich viele Legenden.
Eine heroische Tat, ein furchtbares Unglück und die Geschichte einer Bahn zwischen Salzburg und Bad Ischl, die trotz hoher Fahrgastzahlen ihr frühes Ende erlebte. Zum Mythos um die Ischler Bahn und wie noch heute manche auf ihr Comeback hoffen.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir in diesem Podcast Orte mit dunkler Geschichte in und um Salzburg. In der letzten Folge erzähle ich die Geschichte, wie Pfarrer im Pinzgau sich gegen das NS-Regime auflehnten oder ganzen Familien ein Versteck boten und ihnen somit das Leben retteten. Außerdem von der Überlebensgeschichte einer jungen Jüdin, die die letzten Kriegswochen mit falschen Papieren im Pinzgau verbrachte. Zum Kriegsende im Mai 1945 wird es eine Folge geben. Daher der Aufruf, wenn Sie dazu Erinnerungen, Informationen, Quellen, Fotos oder Sonstiges zu berichten haben, melden Sie sich doch gerne per Mail bis 15. April an uns unter podcast@sn.at. Wie bereits angekündigt, geht es in dieser Folge um die Ischler Bahn, also offiziell die Salzkammergut-Lokalbahn, die einst zwischen Salzburg und Bad Ischl verkehrte, über Eugendorf, Thalgau, Monze und St. Gilgen. Und da mache ich diesmal von meinem Heimvorteil Gebrauch, denn auch ich lebe in einer ehemaligen Ischler Bahngemeinde. Mein liebster Spazierweg war stets die Bahn, wie wir sie immer nannten. Mittlerweile ein stark zugewachsener Feldweg in Enzersberg in Richtung Eugendorf, wo sich früher die Gleise befunden haben sollen. So kennt man viele Erzählungen um die Bahn, wie Leute unter der Fahrt auf- und abgesprungen seien, weil sie so langsam gefahren sei. Wie sich Großeltern an die letzte Fahrt erinnerten im Jahr 1957 und wo Nachbarn und Grundbesitzer glaubten, dass die Bahn einst entlang gefahren sei. Statt mich auf Hörensagen zu verlassen, habe ich mich für diesen Podcast mit Menschen unterhalten, die sich eingehend mit der Geschichte der Bahn beschäftigt haben. Zum einen Werner Schleritzko, er hat bereits 4 Bände zum Mythos Ischler Bahn verfasst, der neueste ist erst 2024 erschienen. Er hat damals zu Beginn seiner Recherchen 21 Kartons im Landesarchiv Salzburg durchforstet und systematisch die Geschichte aufgearbeitet. Und wir hören in diesem Podcast den Verkehrs- und Bahnexperten Gunter Mackinger. Er war früher SPÖ-Gemeinderat in der Stadt Salzburg, außerdem Verkehrsdirektor bei der Salzburg AG und zuständig für die Lokalbahn und die O-Busse. Er ist selbst ein begeisterter Zugfahrer, seit 50 Jahren Eisenbahner, wie er selbst über sich sagt, und führte mich aus dem Stegreif durch die Geschichte der Salzkammergut-Lokalbahn. Über Unglücke und das Ende einer eigentlich erfolgreichen Bahn begeben wir uns also auf die Spuren der Ischler Bahn in Salzkammergut. Die Musik, die Sie gerade gehört haben, trägt den Namen Das Tor zum Salzkammergut. Der Thalgauer Lukas Grubinger hat das Stück 2024 komponiert zum 150-jährigen Jubiläum der Trachtenmusikkapelle Thalgau. Beim Herbstkonzert im November 2024 hat das Orchester das Stück gespielt und eine Aufnahme angefertigt. Lukas Grubinger hat mir diese dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Und sie wird uns durch diese Folge begleiten, denn sie passt wunderbar zu unserem heutigen Thema. Ich zitiere nun aus dem Programmheft. Die Komposition beschreibt zu Beginn die Entstehung der Berge und Täler des Salzkammerguts. Flöten und Klarinetten verkörpern klanglich das Eis der Gletscher, die später vom Schlagwerk gebrochen werden. Ein Teil des Stücks widmet sich dezidiert der Ischler Bahn. Das Rattern der Waggons und das Schnauben der Lokomotive wird vom Schlagwerk dargestellt, die Natur und die Aussicht mit weitreichenden Motiven von den Bläsern. Ein weiterer Teil widmet sich dem Shoba. Dazu zieht ein Unwetter auf und am Ende gestaltet sich im Finale ein Zusammenspiel aller Kräfte im Orchester, gebührend dem Salzkammergut mit seinen Seen, Tälern, der Schönheit der Natur. Im Jahr 1890 erhielt die Salzkammergut Lokalbahn AG, ein privates Unternehmen, die Konzession für den Bau einer Bahn von Salzburg nach Bad Ischl. Nur 3 Jahre später wurde sie offiziell bis Mondsee eröffnet, mit dem prominenten ersten Passagier Kaiser Franz Josef. Schon 1 Jahr später war die gesamte Strecke bis zum Salzburger Hauptbahnhof befahrbar. Insgesamt maß die Strecke 66,9 Kilometer und sie ging durch 2 Bundesländer und nach heutigen Definitionen 8 Gemeinden oder Stadtgemeinden. Wenn man sich die Diskussionen und jahrzehntelangen Pläne rund um die Lokalbahnverlängerung nach Hallein vergegenwärtigt, mit nur 17 Kilometern Strecke durch 4 Gemeinden oder Stadtgemeinden, scheint diese Unternehmung im späten 19. Jahrhundert wie von einem anderen Stern. Es war jedenfalls eine andere Zeit, ein anderes Jahrhundert. Die damaligen Bedingungen beschreibt Gunter Mackinger folgendermaßen.
Ich glaube, man hat da aus der Not eine Tugend gemacht. Man darf nicht vergessen, gerade Salzburg war nach Ende des Fürsterzbistums eine tote Ecke. Hier herrschte eigentlich Not und Armut, weil ja auch die Verwaltung plötzlich nach Linz abgezogen wurde und es keine Alternative sozusagen zum Hof des Erzbischofs gegeben hat. Erst der aufkommende Tourismus, der mit der Eisenbahn nach Salzburg gekommen ist, 1860, hat dann wieder dazu geführt, dass ein gewisser Wohlstand mit einem ganz anderen Hintergrund plötzlich entstanden ist. Man war also nicht eine Residenzstadt mehr, sondern man hat also auf den Tourismus gesetzt und durch die ganzen besonders romantischen Maler entstand natürlich die Sehnsucht nach der Landschaft des Salzkammergutes, nach der Landschaft des Königssees. Und daraus entwickelten sich wieder öffentliche Verkehrsverbindungen. Und die Menschen sahen in den öffentlichen Verkehrsverbindungen eine Chance für die Zukunft, weil wenn man an keiner Bahnlinie im 19. Jahrhundert, im ausgehenden 19. Jahrhundert gelegen war, dann war man abgehängt. Man konnte also weder Produkte versenden, noch konnte man Produkte empfangen. Das Ganze war sehr kostspielig, man war also auf Fuhrwerke angewiesen, die also hier mehr schlecht als recht an die Verbindung zur nächsten Bahnstation herstellten. Das war eine Gründerzeit, wo also fast für jedes Tal, fast jeden Berggipfel eine Eisenbahnverbindung geplant wurde.
Die Bahn wurde also sehr gut angenommen und bildete eine wichtige Infrastruktur für die Region, vom Fremdenverkehr bis zum Güterverkehr. 2 bis 2,5 Stunden war man von Salzburg nach Bad Ischl unterwegs mit einer Geschwindigkeit von 30 bis 40 km/h. Es gab aber auch Expresszüge, die die Strecke in unter 2 Stunden zurücklegten. Doch eine Fahrt war nicht günstig, wie Gunter Mackinger vorrechnet, vor allem wenn man die Preise mit heute vergleicht.
Der öffentliche Verkehr ist heute so billig wie noch nie. Ich setze das immer gerne in Relation zum Brotpreis. So lässt sich am ehesten sozusagen die Kaufkraft vergleichen. Und so musste man früher für den öffentlichen Verkehr wesentlich länger arbeiten, als das heute der Fall ist. Das heißt also, das Verhältnis ist in etwa 1 zu 4, 1 zu 6, was also damals eine Fahrt kostete. Das heißt also, wenn man das also in Gulden umgerechnet hat, so war man sicherlich also bei einem Fahrpreis von Salzburg nach Bad Ischl von umgerechnet heute 45 Euro. Also das war nicht ganz billig. Es gab auch eine zweite und eine dritte Wagenklasse. Die dritte Wagenklasse waren Holzbänke, die zweite Wagenklasse war gepolstert. Aber es gab auch einen Bedarf eben für diese zweite Wagenklasse, weil also durchaus gehobenes Publikum, insbesondere natürlich, solange die Monarchie noch gegeben hat, zum Hof nach Bad Ischl unterwegs. Weil man darf ja nicht vergessen, Bad Ischl war die Sommerresidenz der Habsburger. Und da gab es natürlich auch enge Verbindungen durch Kaiserin Sissi nach Bayern. Und die Ischlerbahn war der kürzeste Weg vom Bayerischen Hof in München über Salzburg nach Bad Ischl zu gelangen.
Während des über 60-jährigen Bestehens der Ischlerbahn gab es auch einige kleinere wie größere Unglücke. Werner Schleritzko hat sich in Band 2 seiner Reihe Mythos Ischlerbahn damit näher auseinandergesetzt. Nennenswert war etwa auch ein Fliegerangriff während des Zweiten Weltkriegs. Am 11. April 1945 haben zwei US-amerikanische Jagdflugzeuge im Bereich der Haltestelle Teufelmühle einen Zug der Salzkammergut-Lokalbahn direkt angegriffen. 5 Personen wurden getötet, mehrere verwundet. Am Nachmittag des 18. September 1945 kam ein Panzer der US-Armee vom Typ Sherman nahe der Franzosenschanze in St. Gilgen von der Straße ab. Er zerstörte ein Stück der neben der Straße gelegenen Bahnstrecke der Ischlerbahn und stürzte in den Wolfgangsee. Dieser Vorfall ist recht bekannt. Der Fahrer des Panzers ertrank bei dem Unfall. Sein Mitfahrer konnte sich knapp retten. Die Bahnstrecke war bis zur Reparatur unterbrochen. Der Panzer lag in einer Tiefe von rund 45 Meter schräg auf dem Seegrund. Er wurde zum Ziel von tauchenden Souvenirjägern. Aufgrund mehrerer, sogar tödlicher Zwischenfälle veranlasste die Salzburger Landesregierung die aufwendige Bergung des Kettenfahrzeugs und diese gelang dann auch am 27. Juli 1985. Mit dem zunehmenden Pkw-Verkehr ereigneten sich nach dem Zweiten Weltkrieg dann mehrere Kollisionen mit Fahrzeugen. Es hat damals mehr als 400 Weg- und Straßenübergänge auf der gesamten Strecke der Ischlerbahn gegeben, jedoch meist ohne Schranken oder Signalanlagen. Das kann man sich heute ja kaum noch vorstellen. Am 18. Dezember 1945 kollidierte etwa ein US-Militärlastauto mit der Bahn bei Eugendorf von Thalgau kommend. Es handelte sich bei dem LKW um einen Gefangenentransport von Insassen aus dem Entnazifizierungslager Glasenbach zur Befragung nach Gmunden. 16 Personen aus dem Transport kamen ums Leben. Die Lok 6 stürzte durch die Kollision über die Böschung und wurde stark beschädigt. Lokführer und Heizer konnten sich durch einen Absprung rechtzeitig retten. Die Zugpassagiere überlebten. Zu einem besonders schweren Unfall kam es dann 3 Jahre später, übrigens genau mit derselben und damals reparierten Lok 6. In der Nacht vom 21. auf den 22. März. Es war der Theaterzug, der um Punkt 23 Uhr am Salzburger Hauptbahnhof abfuhr, damals mit 13 Passagieren und der Zugcrew. Es herrschte Unwetter, starker Regen. Als der Zug bei Mondsee aus dem Südportal des Schaflingtunnels fuhr, war unmittelbar danach ein Teil der Strecke verschwunden. Der Zug fuhr also mehr oder weniger ins Nichts. Nur wenige Minuten zuvor hatte sich ein etwa 60 Quadratmeter großes Felsstück gelöst und 40 Meter Streckengleis mit sich gerissen. Der Lokführer leitete die Notbremsung ein. Die Waggons kamen zum Stehen. Der Gepäckwagen, der unmittelbar hinter der Lok war, koppelte ab und blieb über dem Abgrund hängen. Die 13 Passagiere überlebten nahezu unversehrt, doch für die Lokomotive war es zu spät. Sie stürzte samt Personal in die Tiefe. Der Lokführer, damals 46 Jahre alt, und der Heizer, 43 Jahre, kamen ums Leben. Schleretzko bezeichnet das als heroische Tat. Der Lokführer und der Heizer hätten auch aus dem Zug springen können, um sich zu retten. Der Zug wäre dann aber ziemlich sicher als Ganzes abgestürzt. Es wäre wohl der sichere Tod für die 13 Passagiere gewesen. So überlebten bis auf die 2 alle, mit teils nur leichten Verletzungen. Die Strecke war danach gesperrt, es gab Schienenersatzverkehr mit Bussen für dieses Teilstück. Gunter Mackinger beschreibt die generelle Sicherheit der Bahn damals und welche Legenden sich um diesen Vorfall im März 1948 ranken.
Grundsätzlich ist festzuhalten, die Ischlerbahn war ein sehr sicheres Verkehrsmittel. Das heißt also, es ist durch die Jahrzehnte, kann man sagen, sehr, sehr wenig passiert. Und wenn etwas passiert, ist dann durch äußerliche Einflüsse. Das heißt entweder Naturkatastrophen oder, wie man dann in der späteren Zeit sieht, durch das Missachten der Bahn auf Bahnübergängen, was wir ja heute auch noch sehr stark erleben bei vielen Eisenbahnen. Das markanteste Ereignis war mit Sicherheit in der unmittelbaren Nachkriegszeit der Absturz eines Zuges am Schaflingpass. Und der Zug kam aus einem Tunnel heraus und hinter dem Tunnel war die Strecke weg. Das heißt also, die Lokmannschaft hatte überhaupt keine Chance, das in irgendeiner Form zu erkennen. Und um dieses Ereignis ranken sich viele Legenden, oder ist es wahr, es ist heute nicht mehr feststellbar, insbesondere dass die Lokmannschaft bzw. der Lokführer diesen Dienst partout nicht selber machen wollte und wochenlang nach Ersatz gesucht hat, aber er hat niemanden anderen gefunden, der ihm eingesprungen wäre. Man hat dann seine abgerissene Hand am Bremsventil gefunden, das heißt, er hat also in letzter Sekunde erkannt, in welcher Gefahr der Zug ist und ist dann mitsamt seiner Lokomotive abgestürzt. Die Kupplung ist Gott sei Dank gerissen, sodass der Zug also im Tunnel stehen geblieben ist und also keine Fahrgäste zu Schaden gekommen sind, aber die Lok sozusagen von hoch oben am Berg bis tief hinunter in das Tal gestürzt ist und eine ganze Schneise in den Wald gerissen hat, die man noch sehr lange sehen konnte.
Es gab auch danach noch kleinere Vorkommnisse, aber für die Lok 6 war es jedenfalls nach diesem Unfall im März 1948 zu Ende. Schleritzko sagte im Gespräch, wenn es einen Pechvogel unter den Eisenbahnen gäbe, dann wäre das die Ischlerbahn. Und unter deren Loks wäre es die Lok 6. Nach der Kollision mit dem Gefangenentransport im Jahr 1945 wurde sie noch repariert und war danach jene im besten Zustand der Ischlerbahnflotte. Und da sind wir schon beim nächsten Kapitel, und zwar dem fortschreitenden Abschied der Bahn ins Salzkammergut. Die Bahn war beliebt, doch hatte sie folgende Nachteile. Sie war langsam und veraltet. Die geplante Modernisierung wurde nicht und nicht umgesetzt. Gunter Mackinger beschreibt den Anfang vom Ende.
Die Ischlerbahn war wirtschaftlich immer sehr schwachbrüstig aufgestellt. Der Hauptaktionär war die Lokalbahn AG in München. Die Lokalbahn AG in München war eine Gründung der Firma Krauss. Krauss war damals einer der größten Hersteller von Lokomotiven für Lokalbahnen, hat sogar also eine Dependance in Linz errichtet. Und diese Firma Krauss war darauf aus, sozusagen sich einen eigenen Absatzmarkt zu schaffen. Das heißt also, man gründet Lokalbahnen und verkauft den Lokalbahnen seine eigenen Lokomotiven. Das hat also sehr gut funktioniert bis zum Ersten Weltkrieg. Die Aktionäre, und das ist also immer dann der Fall, wenn sozusagen Aktiengesellschaften Daseinsvorsorge betreiben sollen, das ist also oft ein sehr ungünstiges Mittel, um das sicherzustellen, wollten natürlich eine Rendite haben. Das heißt, der Ischlerbahn ist heute das klassische Beispiel für einen Investitionsrückstau, der über Jahrzehnte führte und letztlich zum Ende der Bahn führte, weil irgendwann einmal es nicht mehr zu stemmen war, diese Bahn zu modernisieren. Das heißt, man kann sagen, die letzten Großinvestitionen auf der Salzkammergut-Lokalbahn, wie sie offiziell hieß, wurden bereits vor dem Ersten Weltkrieg getätigt. Das heißt also, dann ging es sozusagen 50 Jahre nur mehr bergab und die Aktionäre waren also nicht bereit, hier in irgendeiner Form größer nachzuschießen oder größere Investitionen in die Hand zu nehmen. Das hatte zur Folge, dass die Salzkammergut-Lokalbahn in den 30er Jahren ihre in den 20er und 30er Jahren einerseits zuerst einmal unter Staatsverwaltung gekommen ist für einige Jahre, dass also die österreichischen Bundesbahnen den Betrieb aufrechterhalten mussten und auf der anderen Seite dann ihre Cash-Cows verkaufen musste oder wollte. Sie haben also dann die Lenkschifffahrt am Wolfgangsee verkauft, sie haben die Schafbergbahn verkauft, sie haben das Gipfelhotel am Schafberg verkauft, also überall dort, wo Einnahmen zu erzielen waren, hat man das Ganze sozusagen in Geld umgesetzt, um den Betrieb des Kerngeschäftes aufrechtzuerhalten. Das heißt, man hat von der Substanz gelebt und diese Substanz wurde immer geringer. Und das hat natürlich letztlich auch das Ende beschleunigt und die Zwischenkriegszeit war insofern also für die Ischlerbahn eine sehr, sehr schwierige. Als dann 1938 die Enteignung von jüdischem Eigentum passiert ist und da waren sehr viele jüdische Aktionäre beteiligt, ging dann die Ischlerbahn zu zwei Drittel an den damaligen Reichsgau Salzburg und zu einem Drittel an den Reichsgau Oberdonau, also das heutige Oberösterreich. Ja, und das hat dann letztlich politisch gesehen das Ende noch beschleunigt, weil also hier die Autoeuphorie nach dem Zweiten Weltkrieg der Bahn das Chaos gemacht hat.
Pläne für eine Modernisierung gab es also bereits im frühen 20. Jahrhundert. Doch dazu ist es nicht gekommen, obwohl es immer wieder versprochen und von Teilen der Politik auch gefordert wurde.
Federführend für die Elektrifizierung war eigentlich die Erbauerfirma Das war die Firma Stern und Haferl in Gmunden. Die haben also die Ischlerbahn als erstes Großprojekt mit ihrem Unternehmen gebaut, inklusive der Schafbergbahn, und waren dadurch auch wahrscheinlich emotional mit dieser Bahn sehr stark verbunden. Sie besaßen auch Aktien und die haben immer wieder versucht, die Bahn zu elektrifizieren, weil natürlich der Dampfbetrieb sehr teuer und aufwendig ist. Und das lag auf der Hand, weil der Ischlerbahn mangelte es ja nicht an Zuspruch. Ja? Also die Ischlerbahn hat nie unter Fahrgastmangel gelitten, sondern sie hat also unter Mangel an Investitionsmitteln gelitten. Und das war also etwa ein Mangel, den nur die Politik hätte beheben können. Ja, und man hat halt dann auch die Elektrifizierung nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark in Angriff genommen. Man hat also sogar einen ERB-Kredit bekommen für die Elektrifizierung aus dem Marshallplan. Was damals schwer zu bekommen war, das war das Kupfer für die Fahrleitung, aber selbst das wurde beschafft. Aber letztlich ist eigentlich das Ganze dann der Salzburger und der oberösterreichischen Landespolitik zum Opfer gefallen, wo der Wille nicht da war, die Bahn zu erhalten und die Mittel aus der Elektrifizierung der Ischlerbahn dann letztlich also für das Salzburger Festspielhaus verwendet worden sind.
In der Endphase war es dann sogar so, dass Stern und Haferl angeboten hatte, die Bahn zu übernehmen. Doch die Bedingung war, dass die beiden Länder Salzburg und Oberösterreich die Pensionslasten der Mitarbeiter aus fast 70 Jahren Betrieb übernehmen sollten. Die Länder lehnten ab. Und so war das Ende beschlossen.
Und daran ist das letztlich gescheitert, dass beide Länder abgelehnt haben, Stern und Haferl davon zu entlasten, wobei es auf der Hand liegt, dass man es eigentlich scheitern lassen wollte, weil bereits im Hintergrund sozusagen der Straßenbau gelauert hat und eine Politik, gerade aus Salzburg kommend, die also begonnen hat 1928 mit dem Bau der Geisbergstraße, mit der Einstellung der Geisbergbahn, und die dann fortgesetzt wurde mit dem Bau der Alpenstraße und der Einstellung der Lokalbahn zum Königssee, um fortgesetzt zu werden 1953 mit der Einstellung der südlichen Lokalbahnstrecken. Das alles war ja System. Und hier hat man schon sehr stark auch gemerkt, wie die Automobillobby in Salzburg natürlich Politik gemacht hat. Und das hat sich natürlich bei der Ischlerbahn auch ausgewirkt. Fazit war, nach der Einstellung der Ischlerbahn mussten beide Länder die Pensionslasten übernehmen, und bis 1980 waren die Pensionslasten der Ischlerbahn der größte Budgetposten des Landes Salzburg zum Thema öffentlicher Verkehr.
Doch wie reagierte die Bevölkerung auf das Ende der Bahn? Ich finde im Archiv die Ankündigung eines Protestschweigemarschs im September 1957, nur wenige Tage vor dem Ende. Vom Salzburger Hauptbahnhof sollte dieser Marsch bis zum Residenzplatz führen. Tausende Menschen hätten für den Erhalt der Bahn unterschrieben.
Also die Bevölkerung war einem Wechselbad von heiß-kalt ausgesetzt, weil eine Woche hieß es, es wird modernisiert, es kommt eine moderne, schnellbahnmäßige Bahn. Auf der anderen Seite hieß es dann wieder, die Bahn wird eingestellt und es kommt der Straßenausbau. Bereits 1953 bei Einstellung der südlichen Lokalbahnstrecken regte sich erheblicher Widerstand. Also hier gab es sozusagen zivilen Ungehorsam und es entwickelt sich hier sozusagen erstmals eine Art Bürgerbewegung gegen diese politischen Beschlüsse. Das war also noch völlig ungewohnt auch für die damalige Politik, dass das Volk also aufsteht und sagt, das will ich nicht. Und das hat sich dann also bei der Ischlerbahn noch mehr gesteigert, aber alles viel zu spät. Die Protestaktionen der Bevölkerung, die also von Tausenden mitgetragen worden sind, es gibt hier die Bilder, wie der Protestmarsch vom Lokalbahnhof durch die Stadt zum Chiemseehof stattfindet und wo man dann den Landeshauptmann damals Klaus herausbittet, um ihm also Petitionen zu übergeben. Das hat alles erst wenige Tage vor der Stilllegung stattgefunden. Man hat natürlich sehr lange sozusagen die Leute im Ungewissen gelassen, wird jetzt weitergefahren, wird nicht weitergefahren, wird stillgelegt, wird nicht stillgelegt. Man hat das Ganze sehr überfallsartig gemacht, wobei ich der Überzeugung bin, dass die Grundsatzentscheidung dafür mit Sicherheit bereits, also zumindest 2-3 Jahre, wenn nicht 5-6 Jahre vorher gefallen ist und man eigentlich hier gar nicht eine Lösung für die Bahn schaffen wollte, weil es gab mehrere Bewerber, nicht nur Stern und Haferl, es gab zum Beispiel auch deutsche Bahnbetreiber, die auf ihre Kosten diese Bahn übernommen hätten, allerdings immer nur unter der gleichen Bedingung die Pensionslasten nicht zahlen zu müssen.
Die Bürgerinitiative für die Bahn blieb erfolglos. Am 30. September 1957 fuhr der letzte Personenzug von Bad Ischl nach Salzburg. Die Lok war geschmückt mit Blumen und einem Schild mit der Aufschrift: Heute fahre ich zum letzten Mal durch das schöne grüne Tal. Meine lieben Berge und Seen, lebet wohl. Auf Wiedersehen. Schon kurz nach der Einstellung gab es immer wieder erste Ideen für eine Reaktivierung einer Ischlerbahn, nicht zuletzt durch das Engagement des Clubs Salzkammergut Lokalbahn. Die Trasse ist teils verbaut, in einzelnen Gemeinden wie in Thalgau gibt es aber sogar Vorhaltetrassen für eine mögliche neue Variante der Ischlerbahn. Werner Schleritzko, selbst Modelleisenbahn-Fan übrigens, hält das auch heute nicht für eine Utopie, sondern spricht von einer Vision. Er verweist dazu auf die Fahrgastzahlen beim Postbus. Die Linie 150 von Salzburg nach Bad Ischl war im Jahr 2023 die am stärksten ausgelastete im Land Salzburg mit mehr als 1,3 Millionen Fahrgäste. Auf Rang 5 kam der 140er von Salzburg nach Mondsee mit mehr als 900.000 Fahrgästen. Das sei ein enormes Potenzial, meint Schleritzko. Gunter Mackinger sieht nach dem Nein zum S-Link bei der Volksbefragung im November 2024 keine großen Chancen, wie er sagt.
Es müsste dazu eine tatsächliche Verkehrswende herbeigeführt werden. Und die Abstimmung um den S-Link hat es ja gezeigt, dass vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Notwendigkeit einer solchen Verkehrswende noch nicht näher gebracht werden konnte. Und solange es sozusagen das Filetstück nicht gibt, also das heißt also eine Weiterführung der Lokalbahn in den Süden der Stadt, solange ist es also auch völlig unrealistisch, dass es also eine neue schnellbahnmäßige Trassierung einer Bahnstrecke Richtung Thalgau-Mondsee geben wird, von einem Lückenschluss nach Bad Ischl also ganz zu schweigen. Also hier wäre es notwendig, nicht den zweiten vor dem ersten Schritt zu tun. Und was natürlich auch jetzt getan werden müsste, wäre ja einmal sozusagen auch eine Trassenverhaltung vorzunehmen, weil natürlich der Raum aufgrund des Bebauungsdruckes immer mehr zugebaut wird und wer hätte schon gerne in seinem Vorgarten dann eine Eisenbahn laufen. Also hier wird wahrscheinlich die Grätsche zwischen Raumplanung, Verkehrsplanung und den Eigeninteressen der Grundeigentümer eine sehr schwierige werden.
Mehr als 2 Millionen Fahrgäste zählte die Ischlerbahn pro Jahr vor ihrer Einstellung, wobei es hierzu unterschiedliche Zahlen gibt. Es wird auch von einem Einbruch der Fahrgastzahlen aufgrund des Einstiegs des Individualverkehrs gesprochen. Dennoch wagen wir einen Vergleich und überlegen, was wäre, wenn die Ischlerbahn in den 1950er Jahren nicht aufgelassen worden wäre.
Also 2,15 Millionen Fahrgäste würde die Ischlerbahn heute in das Spitzenfeld der österreichischen Privatbahnen katapultieren. Und wäre die Ischlerbahn spätestens 1955, 56 elektrifiziert worden, dann hätten wir heute eine Schnellbahn von Salzburg nach Bad Ischl, die also natürlich mit der lieben alten Eisenbahn, die man so aus den Peter-Alexander-Filmen kennt, nichts zu tun hätte. Ja? Und ich behaupte ja immer, dass die nostalgische Verklärung der Ischlerbahn nur deswegen möglich ist, weil es sie nicht mehr gibt.
Thank you.
Am Ende danke ich nochmal dem Musiker und Komponisten Lukas Grubinger und der TMK Thalgau für den imposanten Soundtrack zu dieser Folge. Zu weiteren Entwicklungen rund um Verkehr und mögliche Pläne für eine Reaktivierung der Ischlerbahn und sei es auch noch so fern, berichten wir natürlich in den Salzburger Nachrichten. Wenn Sie Erinnerungen an die Ischlerbahn haben, schicken Sie uns diese doch gerne, Anekdoten, Bilder oder sonstige Erzählungen, per Mail an podcast@sn.at. Und nochmal der Aufruf, dass wir Quellen und Berichte zum Kriegsende im Mai 1945 in Salzburg suchen, vor allem in der Landeshauptstadt. Wenn Sie das Buch zum Podcast noch nicht kennen oder ein Geschenk für jemanden brauchen, der geschichtsinteressiert ist, dann lege ich Ihnen die Schattenorte, Geschichten und Geheimnisse in Salzburg ans Herz. Zu erwerben im SN-Shop, über den Verlag Anton Pustet oder im Buchhandel Ihres Vertrauens. In der nächsten Folge wird Sie meine Kollegin Anna Boschner wieder begrüßen. Ich recherchiere einstweilen zum Kriegsende weiter und speziell auch zu Displaced Person Camps in Salzburg, also wo verfolgte KZ-Insassen nach Kriegsende untergebracht waren. Dazu melde ich mich Anfang April wieder zurück. Bis dahin, machen Sie's gut!
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.